Sie hören den Kurier.
Herzlich willkommen zu einem Podcast-Spezial am Samstag, dem 28. November. Ein Thema hat diese Woche vor allem die Autofans beschäftigt. Die neue Steuer, die SUV-Steuer genannt wird. Allerdings bei genauem Hinsehen und Durchlesen des Gesetzestextes sieht man, nicht nur SUV-Fahrer werden mehr zahlen müssen, sondern sehr bald, spätestens ab dem Jahr 2024, auch alle Autofahrer, die sich ein neues Auto kaufen. Martin Grasselober vom ÖAMTC hat sich das neue Gesetz sehr genau angeschaut und meine Kollegin Ida Metzger hat ihn für einen Podcast-Spezial an diesem Wochenende interviewt.
Grüß Gott, Herr Kassel.
Schönen guten Morgen, grüß Gott.
Waren Sie überrascht, wie die Grünen das plötzlich mitten in der, auch in einer Wirtschaftskrise, es ist ja nicht nur eine Gesundheitskrise, eine Steuererhöhung für den Ankauf von Neuautos angekündigt haben?
Wir waren absolut überrascht. Also es ist ja etwas im Regierungsprogramm gestanden, aber alle Anzeichen, alles, was wir gehört haben, ist eigentlich in die Richtung gegangen, okay, das wird man verschieben. Dann einen Tag, bevor das Ganze auch publik geworden ist, bevor dieser Antrag eingebracht worden ist, haben wir dann auch gemerkt, okay, da tut sich doch auch etwas und waren dann sehr, sehr überrascht, wie immens doch dieser selbstständige Antrag, der ja ohne Begutachtung sozusagen auch im Parlament hier eingebracht wird, wie massiv der dann auch 0815-Fahrzeuge, wenn man so möchte, verteuern wird bis 2024.
Das ist es ja, Vizekanzler Werner Kogler hat ja gesagt, die Stinker werden teurer. Mhm. Das stimmt wohl im ersten Schritt, aber wenn man, das geht ja über 4 Jahre, das steigert sich ja. Mhm. 2024 sind ja dann nicht mehr nur die großen Stinker sozusagen betroffen, sondern welche Autos noch?
Es wird im Grunde genommen fast alle Verbrenner treffen. Wir haben uns das angesehen, von den CO2-Emissionen her liegt hier die Grenze bei gut 100 Gramm je Kilometer, wo es noch keinen Nova-Prozentsatz zu zahlen gäbe. Da gibt es derzeit keinen Benziner, keinen Diesel, aber auch keinen Hybrid, der das leisten würde. Das heißt, rein theoretisch könnten all diese Fahrzeuge schon einmal teurer werden. Es gibt hier noch sehr günstige Fahrzeuge, die auch sehr effizient sind, die dann auch 2024 nicht teurer werden. Das ist aber wirklich eine Minderheit. Grosso modo kann man sagen, es wird fast alle Fahrzeuge einfach treffen. Hier vom Kleinwagen wie ein Fiat 500, bis aber natürlich auch hinauf zu einem großen Minivan für die Familie. Also ein Charan wird sich verdoppeln, was die Nova anbelangt, von 3.000 auf über 6.000 Euro. Und somit ist es nicht mehr nur der SUV, ist es nicht nur mehr der Sportwagen, sondern es wird wirklich die breite Masse auch treffen.
Kann man sagen, dass das dann eine Mogelpackung ist, was uns die Grünen da verkauft haben?
Es ist insofern keine Mogelpackung, als dass sie uns sozusagen gesagt haben, sie wollen vorrangig Sportwagen und SUVs treffen. Das tun sie, ja, aber sie haben uns sozusagen in dieser medialen Präsentation vorenthalten, dass es die breite Masse auch sehr stark treffen wird.
Jetzt ist ja der Sinn so einer Steuer, einen Lenkungseffekt zu erzielen, also dass die Leute sozusagen von den Verbrennermotoren auf einen Elektromotor umsteigen. Tatsache ist aber, ich habe selber ein Elektroauto, dass mir viele sagen, wenn ich das erzähle, jö, schön, dass du das hast, aber mir persönlich mit Kind und Familie ist mir einerseits immer die Autos zu klein, andererseits sind sie mir zu teuer. Ist das der richtige Lenkungseffekt? Eigentlich müsste ja, es gibt schon Förderungen auf Elektroautos, logischerweise, aber die sind immer noch so niedrig, dass sie für die Leute nicht leistbar wären. Wäre es nicht besser, statt die eine Steuer zu erhöhen, die Förderungen auf der anderen Seite so zu erhöhen, dass die Autos, die Elektroautos, wenn man den Umstieg will, erhöht, also leistbar macht?
Es ist zum einen einmal das eine Möglichkeit, dass ich bei der Elektromobilität einfach noch verstärkt mich dafür einsetze, dass die Leute das auch kaufen können. Es werden auch wieder neue Modelle auf den Markt kommen, ja, aber derzeit, so wie Sie sagen, sehe ich auch das Problem, dass einfach für Familien sehr viele von diesen Modellen entweder zu teuer sind oder auch nicht von der Größe ausreichend. Das sind ja eher so Mittelklasse bis eher darunter noch Fahrzeuge. Das heißt, da bringe ich den Kinderwagen und so weiter vielleicht nicht hinein. Die Reichweite wird eventuell nicht passen. Und von dem her glauben wir schon auch, dass es zum einen jetzt die Forcierung der Elektromobilität braucht, aber wenn es auch um die Reduktion der CO2-Emissionen im Verkehr insgesamt geht, glauben wir, dass es auch weitere Stellschrauben geht. Das beginnt bei den alternativen Kraftstoffen. Hier wird sehr viel geforscht, hier tut sich einiges. Es gibt aber auch schon bekannte alternative Kraftstoffe, die man auch einsetzen könnte. Es geht aber auch um die Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs. Das ist uns als Mobilitätsclub auch wichtig, dass man hier sozusagen auch etwas beiträgt. Uns ist bewusst, und das ist auch klar für uns als österreichweit sehr, sehr großer Verein, dass nicht jeder den öffentlichen Verkehr nutzen kann, weil er einfach auch nicht verfügbar ist. Aber wir glauben schon auch, dass es hier Attraktivierungen geben kann, was das Angebot anbelangt, speziell auch im ländlichen Raum mit Mikro-ÖV und so weiter, dass man auch zum Umstieg motiviert. Und gleichzeitig braucht man dann aber die effizienten Fahrzeuge für all jene, die eben nicht umsteigen können und die weiterhin auf das Auto angewiesen sind.
Aber jetzt ist es ja eher eine Bestrafungspolitik.
So ist es jetzt einmal eine Bestrafungspolitik. Wie gesagt, es trifft die große Masse auch an Fahrzeugen. Es ist auch so, die Normverbrauchsabgabe richtet sich ja wirklich nach dem Normverbrauch in den Papieren. Sie richtet sich nicht nach dem, wie viel auch gefahren wird. Das heißt, es ist in dieser Hinsicht ist es wirklich eine Zulassungssteuer. Wir kennen sie auch aus anderen europäischen Ländern. Hier muss man einfach sagen, hier wird versucht sozusagen damit jetzt zu lenken. Man muss aber auch sagen, die breite Masse braucht auch ein Angebot, das sozusagen, auf die sie sich hinlenken lässt, wenn man so möchte. Und das sehen wir derzeit einfach noch nicht.
Wenn man sich das genauer anschaut oder ein bisschen auch den Automarkt kennt, dann haben die Grünen hier nicht auch noch einen zweiten Denkfehler gemacht, weil gerade diese Luxusautos, die ja die SUVs durchaus sind, oder auch eben ein Porsche, die haben ja dann einen Trick. Die bauen quasi dann einen Hybridmotor ein, dadurch wird die Nova erspart oder gesenkt oder fällt dann ganz weg. Aber die Autos fahren ja dann tatsächlich nur 40 oder 50 Kilometer in der Stadt mit Elektro und dann wieder eigentlich mit einem Verbrennungsmotor. Das geht sich natürlich in dem Luxussegment von der Produktion her aus, aber wenn ich einen Renault Clio kaufe, dann werden die mir dort keinen Hybridmotor zusätzlich einbauen. Das heißt, eigentlich wird dann eigentlich der sogenannte kleine Mann wieder ganz sicher zur Kasse gebeten und die Reichen, den die Grünen eigentlich treffen wollen mit der Steuer, der hat ja wieder eine Hintertür, wo er rauskommt aus dieser Steuer.
Das liegt, wenn man so möchte, im Wesen der Normverbrauchsabgabe. Sie besteuert den Normverbrauch. Normverbrauch in Litern ist ja nichts anderes als die CO2-Emissionen, die im Labor dieses Fahrzeug oder unter Laborbedingungen eben emittiert, sprich unter einem gegebenen Maß an Fahren, sprich das ist immer dasselbe Zyklus, der halt gefahren wird. Das spiegelt aber natürlich dann auch nicht wider, wie diese Fahrzeuge in der Realität sozusagen gefahren werden. Ich kann natürlich auch einen Plug-in-Hybrid permanent elektrisch fahren. Das deckt dann aber sozusagen, oder ich kann ihn auch nur mit dem Verbrennungsmotor fahren, das deckt aber die Normverbrauchsabgabe per se nicht ab. Insofern ist es einfach wichtig, dass wenn solche Fahrzeuge auch gekauft werden, dass sie dann auch wirklich elektrisch gefahren werden. Von dem her, Sie haben diese Fahrzeuge jetzt nicht getroffen mit der Normverbrauchsabgabe. Da muss man aber dazu sagen, die Normverbrauchsabgabe zielt eben auf den Normverbrauch ab und nicht auf den Verbrauch auf der Straße. Dafür ist zum Beispiel jetzt die Mineraliensteuer da.
Aber insgesamt hat es ja, das ist ja nicht nur die einzige Erhöhung für Autofahrer, es hat ja in dem Jahr schon eine Erhöhung gegeben, und zwar auf die laufenden Kosten eines Autos. Wie viel ist das da gestiegen?
Grundsätzlich muss man sagen, wir hatten in dem Jahr schon zwei große Ökologisierungen. Das war schon einmal die Nova mit 1. Jänner. Das heißt, hier hat es ja eine Umstellung gegeben vom Normverbrauchszyklus, dem alten NEFZ, auf den neuen WLTP. Zusätzlich dazu ist es aber da schon zu einer Verschärfung gekommen. Das ist dem wenigsten bewusst gewesen. Ich muss ehrlich gestehen, wir waren auch froh, dass es zu dieser Umstellung auf dem WLTP gekommen ist mit einer Anpassung der Formel. Dieser neue WLTP ist ein neuer Normverbrauchszyklus. Seit 1. April findet man den für Neufahrzeuge auch in den Zulassungsscheinen. Das sind die CO2-Emissionen oder eben der Verbrauch, wie er in den Papieren drinnen steht oder auch in den Verkaufskatalogen. Das heißt, hier gab es eine Umstellung von diesem alten auf den neuen Zyklus, der viel agiler ist, der sozusagen der schneller gefahren wird, wo auch mehr Stadtverkehr drinnen ist. Und das führt dazu, dass die Fahrzeuge in den Papieren und in den Unterlagen bei den Händlern höhere Verbräuche haben. Und somit war es eben, weil die Normverbrauchsabgabe eben auf diese Normverbräuche abzielt, auch wichtig, dass man diese Formel anpasst. Und bei dieser Formelanpassung ist es aber auch gleichzeitig zu einer Verschärfung eben mit 1. Jänner unserer Sicht gekommen. Und zusätzlich dazu haben wir auch die motorbezogene Versicherungssteuer, die eine Besitzsteuer ist. Die zahlt man jährlich mit der Haftpflichtprämie an die Versicherung. Das heißt, die Versicherung liefert das dann an den Staat ab. Das ist eine Steuer, die war bis 1. Oktober oder für Erstzulassungen vor dem 1. Oktober von der Leistung abhängig. Und für Erstzulassungen ab dem 1. Oktober sind es die KW, also die Leistung, plus aber auch die CO2-Emissionen. Und hier ist speziell unser Vorwurf an die Politik, dass man sich nicht angesehen hat, wie diese beiden Maßnahmen, die ja heuer schon in Kraft getreten sind, wie die denn gewirkt haben. Das heißt, dass man sich hier zuerst einmal ansieht, man hat eine politische Veränderung oder eine gesetzliche Änderung vorgenommen, dann müsste man unserer Meinung nach beurteilen, wie wirkt sich das aus? Muss man hier was ändern? Ja, nein. Und dann kann man weiterschauen. Hier hat aber die Politik einfach gesagt, okay, wir müssen immer nur verschärfen, verschärfen, verschärfen. Und man trifft jetzt auch sozusagen die breite Masse. Und unserer Meinung nach wäre es viel wichtiger, schon vorab einmal zu klären, wie denn diese Maßnahmen von heuer, aber auch die kommenden Erhöhungen sich auswirken werden, um hier auch noch einzugreifen, sich einfach mal anzuschauen, was denn die Leute jetzt auch so kaufen.
Also Sie hätten sich erhofft, dass man sich das anschaut und dann diese neue Nova, diese neue Ökosteuer vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr erst einführt, wenn es notwendig ist.
Oder zumindest in Abständen immer wieder mal bewertet, wo man denn auch liegt. Also man hatte ja schon von 2021 bis 2024 Erhöhungen vorgesehen. Man hätte ja sagen können, okay, man schaut sich das immer wieder einmal an und bewertet, welche Fahrzeuge denn neu auf den Markt kommen, was kaufen denn die Leute? Mhm. Ein Vorwurf, der meiner Meinung nach auch absolut gerechtfertigt ist, ist das Problem mit der motorbezogenen Versicherungssteuer insofern, als dass man die jetzt ökologisiert hat, aber den wenigsten ist bewusst, dass es diese Steuer zum einen gibt und noch dazu, wie man sie beeinflussen kann. Sie hängt eben für Erstzulassungen ab 1. Oktober auch von den CO2-Emissionen ab. Umso wichtiger ist es, dass ich jetzt natürlich ein Fahrzeug mit sehr, sehr niedrigen CO2-Emissionen kaufe, dann komme ich auch günstiger davon. Nur das Problem ist, wenn ich jetzt zu einem Autohändler gehe, dann finde ich nirgendwo die Information, wie viel an motorbezogenen Versicherungssteuer ich jährlich bezahlen werde. Das heißt, dieser Lenkungseffekt, der da sozusagen von der Politik eigentlich gedacht war, ist nirgendwo sichtbar und somit ist es auch von unserer Seite problematisch, dass man das den Leuten einfach nicht sagt, weil wenn ich so einen Lenkungseffekt habe oder durchsetzen möchte, dann muss ich das den Leuten auch sagen, weil sonst werden sie nicht reagieren können.
Mhm. Apropos Lenkungseffekt, wenn das jetzt also quasi eine Steuer ist auf Neuzulassungen, werden dann, wenn das wird jetzt einige Zeit aufgrund von Corona und die Leute, also die Menschen ja auf der Straße mit anderen Dingen beschäftigt sind und auch vielleicht mit anderen Ängsten, aber irgendwann wird sich das schon sozusagen bis zum kleinen Mann durchsprechen. Wird er dann nicht eher wahrscheinlich ein Gebrauchtauto kaufen, wenn er sich eines, das halt im guten Zustand ist, das vielleicht ein, zwei Jahre alt ist? Damit bringt man ja wieder, weil wenn schon Neuzulassungen, dann die sind ja immer sehr, also jede neue Entwicklung schaut man ja eh schon, dass das ökologisch besser wird. Mhm. Das wäre ja für die Umwelt auch besser, als dass die Leute wieder auf die alten Autos zurückgreifen, die quasi vom technologischen Stand noch nicht so gut sind.
Mhm. Ganz grundsätzlich kann man sagen, wir sehen seit Jahren, dass der Bestand in Österreich immer älter wird. Also das ist, das sehen wir natürlich auch. Umso wichtiger ist es natürlich jetzt auch, dass die Leute zu den effizientesten Neufahrzeugen kaufen, wenn sie sozusagen im Schauraum sind. Aber das Problem ist natürlich jetzt auch eine Finanzkrise. Wer hat denn das Geld, sozusagen sich ein Neufahrzeug zu kaufen? Die Neuzulassungen sind auch drastisch nach unten gegangen. Hier bleibt natürlich das Thema, dass hier der Gebrauchtwagenmarkt und alle, die jetzt auch einen Gebrauchtwagen haben, dann sozusagen eher auf dieser günstigen Variante bleiben werden, ist was zu befürchten. Ja. Mhm.
Haben Sie mit den Automobilimporteuren schon gesprochen, was die schätzen, was das für einen Einfluss auf den Automobilverkauf haben wird?
Dazu habe ich jetzt noch keine Informationen. Also ist auch, glaube ich, Corona-bedingt relativ schwer abzuschätzen. Wir haben heuer schon einen starken Einbruch gesehen bei den Neuzulassungen. Da möchte ich mich nicht hinauslehnen für eine Prognose in Kombination mit Corona, wie sich das auswirken wird.
Es ist ja jetzt eben, die Grünen wollen ja sozusagen den Umstieg auf das Elektroauto fördern, haben ja auch die Förderung erhöht dafür. Sieht man das schon in den Zahlen, dass die Leute dass diese Förderung greift und dass mehr Elektroautos mittlerweile zugelassen werden?
Also wir sehen schon, dass wir sehr große Anteile oder verhältnismäßig große Anteile bei den Elektro-PKWs haben, so um die 3%. Auch bei den Hybriden sind wir schon bei gut 4%. Das heißt, die Hybridisierung schreitet auch voran. Speziell bei den Elektro-PKWs muss man aber sagen, dass rund 80% der Elektrofahrzeuge eigentlich auf Firmen zugelassen werden. Das heißt, das ist eher ein Unternehmens- Thema und weniger ein privates. Es hat natürlich auch mit zusätzlichen Anreizen zu tun. Also für ein Elektroauto muss ich mir natürlich keine Nova bezahlen. Ich habe auch keine motorbezogene Versicherungssteuer. Ich habe die Förderung. Ich habe dann aber auch zusätzlich auch noch sozusagen den Vorteil, dass ich hier auch kein Möst-Äquivalent, also keine Mineralsteuer als Äquivalent habe. Das sind so Punkte, und fürs Unternehmen kommt da aber auch noch hinzu die Befreiung vom Sachbezug. Das heißt, wenn ich so ein Elektroauto privat nutzen kann, das aber eigentlich der Firma gehört, dann muss ich das auch nicht versteuern. Hat natürlich auch früher, hat das eher dann dazu geführt, dass der Geschäftsführer sich ein Elektroauto genommen hat und mit dem dann sozusagen dementsprechend günstig unterwegs war. Kommt aber wahrscheinlich jetzt auch breiter in der Arbeitnehmerschaft sozusagen, glaube ich, auch an. Aber wie gesagt, vorrangig ist das Elektroauto und dessen Zulassung, Neuzulassung eher mal ein Unternehmensthema, weniger ein privates.
Sie haben vorher auch die alternativen Treibstoffe genannt. Mhm. Was sind denn da die hoffnungsvollsten?
Etwas, was unserer Meinung nach sehr schnell gehen könnte, wäre E10. Und zwar ist das, dass man beim Benzin, Sie sehen das, wenn Sie tanken gehen, wenn Sie ein Benzinauto haben, dann haben Sie da eine kleine E5-Nummer drauf auf der Zapfsäule. Das heißt, da ist 5% Ethanol drinnen. Unserer Meinung nach und unseren Berechnungen nach vertragen aber fast alle Fahrzeuge in Österreich schon E10. Das heißt, man könnte mehr Bioethanol beimischen. Das wird in Österreich auch schon produziert. Wir exportieren hier eigentlich sehr viel, was wir eigentlich selber auch verwenden können. Das ist einmal sozusagen die einfachste Variante, wenn man so möchte. Aber es gibt dann auch noch alternative Kraftstoffe der dritten Generation und auch E-Fuels. Das sind Kraftstoffe, bei denen Kohlenstoffe gebunden werden, die dann verflüssigt werden und die dann auch getankt werden können. Das ist etwas, wo dann auch ein Verbrennungsmotor zum Einsatz kommt. Aber der hat dann natürlich jetzt in Form von Energiespeicher den Vorteil, dass man hier so wie ein Dieselfahrzeug oder Benzinfahrzeug hier diesen flüssigen Kraftstoff einfüllen kann und der leichter transportiert werden kann, schneller befüllt werden kann, wieder der Tank ist wie das Beladen des Elektroautos. Das sind so Möglichkeiten auch für die Zukunft. Unserer Meinung nach ist das vor allem ein Vorteil für den Bestand. Das heißt, dort, wo ich noch kein Elektroauto habe, der große Bestand in Österreich, 5 Millionen Autos, da haben wir ja natürlich vorrangig jetzt Verbrenner, und dass ich auch dort die CO2-Emissionen, die wirklich emittiert werden, sprich auf der Straße, dass ich die auch reduziere, da kann ich eben die alternativen Kraftstoffe dazu verwenden.
Mhm. Man liest ja immer wieder, gerade in Tageszeitungen, aber auch in Automagazinen, dass die Elektroautos eigentlich die große Ökomogelpackung sind. Mhm. Weil natürlich, man weiß nicht, wie man die Batterien entsorgen soll. Dann kommt immer wieder das Argument, woher kommt das Lithium oder das Kobalt, das man für die Batterie braucht. Wie sieht denn das der ÖMTC?
Also grundsätzlich muss man sagen, es kommt darauf an, wo dieses Auto und mit welchem Strom schon einmal produziert wird, aber auch mit welchem Strom es gefahren wird. Das sind sehr, sehr große Unterschiede da über ganz Europa, aber natürlich auch weltweit. Und das Elektroauto hat auch seine Vorteile, sage ich jetzt einmal, was diese Lifecycle-CO2-Emissionen anbelangt. Aber es kommt immer darauf an, wo es wird produziert, bei welcher Strom wird da getankt, dieses grüne Strom. Das ist einfach wichtig für die Elektromobilität, damit sie dann auch grüner ist.
Aber der große Vorwurf auch an das Elektroauto ist, dass es natürlich relativ in der Anschaffung teuer ist im Vergleich zu anderen Autos. Gibt's da überhaupt eine Möglichkeit, dass das günstiger werden könnte?
Das wird die Technik und das werden die Automobilhersteller uns zeigen müssen, sozusagen, dass sie in der Lage sind, günstiger Elektromobilität zur Verfügung zu stellen. Es ist immer die Rede von Skaleneffekten. Es wird die Zukunft zeigen, ob sich das auch wirklich so durchsetzen kann. Insofern ist es aus unserer Sicht wichtig, dass man eben das, was schon derzeit auf dem Tisch liegt, das sind die alternativen Kraftstoffe, aber auch die Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs und so weiter, dass man auch an diesen Stellschrauben dreht, weil man dann nicht weiß, okay, wird die Elektromobilität in der Form auch kommen und preislich auch so kommen, dass sich das dann die große Masse auch leisten kann.
Mhm. Gehen wir nochmal zurück zu der SUV-Steuer, die ja eigentlich keine SUV-Steuer an sich ist, hauptsächlich. Sie haben ja das schon am Anfang gesagt, es gibt keine Begutachtungsphase, um das kurz den Zusehern zu erklären. Das ist ein Initiativantrag im Parlament. Normalerweise gibt es eben eine Begutachtungsphase, wo eben Automobilclubs wie Sie oder der ÖAB etc. ihre Stellungnahmen einbringen können, die dann eigentlich noch in das die Möglichkeit bestünde, in das Gesetz einzuarbeiten.
Ja.
Das ist mit diesem Initiativantrag nicht möglich. Habt ihr irgendwelche Signale bekommen, dass man sich trotzdem vielleicht eben gemeinsam an einen Tisch setzt mit den Automobilimporteuren etc. und das noch einmal diskutiert, weil, wie wir jetzt gerade erörtert haben, hat diese neue Steuer doch einige Schwachstellen.
Wir als ÖMTC sind natürlich auf Parlamentarier hier zugegangen, haben uns auch an sämtliche Parlamentarier gewandt, eben auch mit der Information, dass es hier sehr wohl die breite Masse trifft. Der Initiativantrag ist im Grunde genommen letztes Wochenende entstanden. Wir sind hier sozusagen schon in Kontakt mit den ersten Abgeordneten und versuchen natürlich hier unsere Argumente auch einzubringen, um dann auch noch eine Verbesserung des Vorschlages dann zu erwirken. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen.
Aber mit Abgeordneten der Regierungsparteien?
Querbeet.
Querbeet, okay. Und haben Sie irgendwelche Signale, dass die Ministerin da auch gesprächsbereit wäre? Oder
Bislang noch nicht, nein.
Bislang noch nicht, okay. Und glauben Sie, wird da irgendwie eine Bewegung kommen? Also wird man das einsehen, dass da doch einige Fehler passiert sind?
Ich hoffe es. Ich hoffe es auch für die breite Masse. Wir reden ja nicht nur jetzt über Family Vans oder auch grundsätzlich Familienauto. Wir reden ja über auch den Kleinwagen, der hier doch auch teurer wird. Also wie gesagt, es trifft hier die breite Masse. Wir würden es hoffen, weil wenn hier das Angebot einfach nicht besteht, dass man hier zum günstigeren Fahrzeug Nova-technisch greifen kann, dann ist es eigentlich nur eine Maßnahme, um die Steuer zu erhöhen und weniger sozusagen um die CO2-Emissionen zu senken.
Eine Frage sozusagen an den Bürger, also nicht an den ÖMTC-Experten. Haben Sie das Gefühl, dass diese Steuer jetzt überfallsartig gekommen ist, weil die Grünen natürlich mit Corona etc. Doch ein bisschen hier und da bei manchen Punkten mit dem Rücken zur Wand stehen und da wieder bei ihrem Klientel zu punkten?
Nach meiner persönlichen Einschätzung muss ich mich einfach zurückhalten. Ich sehe sitze als ÖMTC-Angestellter hier. Für uns war es einfach überraschend, sage ich jetzt einmal, dass es hier so überfallsartig gekommen ist und eigentlich auch insofern nicht gut, weil es eben keine Begutachtungsphase gegeben hat. Da hätte man sich die Zahlen gemeinsam anschauen können. Das hat man auch in der Vergangenheit gemacht und das wäre ja auch wichtig gewesen. Das heißt, ich spreche hier dennoch als ÖMTC-Angestellter und insofern ist es einfach traurig, dass es hier keine Begutachtungsphase gegeben hat.
Letzte Frage, wenn ich jetzt plane, vielleicht in den nächsten Jahren mir ein neues Auto anzuschaffen und ich habe eine Familie mit zwei Kindern und möchte mir einer der gängigsten Kombis ist der Skoda-Kombi. Wann sollte ich den kaufen, damit ich diese neue Nova noch nicht zahle? Also geht sich das noch 2021, 2022 aus, wenn ich das Geld dafür hätte? Aber ab wann steigt das?
Es ist zum einen die Nova, die natürlich jetzt über die Jahre steigt, aber es ist auch die motorbezogene Versicherungssteuer, die jährlich steigen wird. Auch hier gibt es eine jährliche Steigerung. Die hat jetzt nicht diese Regierung in Kraft gesetzt, sondern schon die Vorgängerregierung. Und allein dadurch wird es bei einer Erstzulassung von Jahr zu Jahr teurer, über das ganze Leben lang hin, wenn man so möchte, Autoleben lang. Und dementsprechend wäre es gut, wenn man diesen Skoda Octavia zum Beispiel so früh als möglich kauft, weil dann spare ich nicht nur bei der Nova, sondern auch bei der motorbezogenen Versicherungssteuer.
Gut, dann sage ich danke für das Gespräch und Ihnen sage ich danke fürs Dabeisein.
Danke.
Martin Grasselober war das vom ÖMTC im Interview mit meiner Kollegin Ida Metzger, zu sehen auch im Format Checkpoint auf SchauTV ab Samstagabend. Meine Damen und Herren, das war eine Folge des Kurier Daily Spezial am Samstag, dem 28. November. Wir wünschen Ihnen einen schönen ersten Adventssonntagmorgen und bleiben Sie gesund.
So what are we to do about your FaceTimes and your Zooms? There's a room inside my mind, and it's always here for you. Nothing's gonna stop Christmas, no chance. You can't take away our season, like you can't take away the wine.
Shines the sun, it's like the county's 2 meters away.
The people gonna need something to believe in. I guess you do your shopping online. The high street lights are out. There's nobody about. So where will we all be come this time next year? I know you'll be with me, and I'll be here. Nothing's gonna take Christmas. You can't take to believe.